ZDF heute. Militär und Macht. Die Analyse.
Hi, ich bin Philipp Wortmann. Hier geht es jede Woche um Hintergründe und aktuelle militärische Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine. Wenn ihr euch mit Fragen selbst einbringen wollt, dann empfehle ich euch, donnerstags um 19.30 Uhr auf YouTube reinzugucken. Zu sehen gibt es den Stream auch in der ZDF heute App. In dieser Woche spreche ich mit dem Militäranalysten Hendrik Remmel vom GIDS, das ist ein Think Tank der Bundeswehr. Und er beschreibt große Vertrauensprobleme bei der ukrainischen Führung, nachdem vom Westen versprochene Munition nicht angekommen ist. Und er spricht über die Strategie der russischen Streitkräfte. Und Hendrik Remmel erklärt, dass es bei den Munitionslieferungen an die Ukraine nicht darum geht, dass Kiew jetzt in die Offensive gehen kann, sondern dass das Land ums Überleben kämpft und Durchbrüche an der Front verhindern will. Herr Remmel, der Ukraine geht die Munition aus. Ich habe es gerade gesagt, die EU hatte der Ukraine im März vergangenen Jahres die Lieferung von 1 Million Schuss innerhalb von 12 Monaten zugesagt. Dieses Versprechen dann aber ganz offensichtlich nicht halten können. Eine Initiative Tschechiens, die will jetzt außerhalb der EU Munition auftreiben. Wie gesagt, bis zu 1,5 Millionen Schuss. Halten Sie diese Zahl für realistisch?
Die Zahl ist realistisch. Die Frage ist nur, wann diese Munition in welchem Zustand und in welcher Art dann wirklich bei den Kräften in der Ukraine ankommt. Und man muss natürlich auch noch dazu sagen, dass der ukrainische Generalstab derzeit ein Vertrauensproblem gegenüber der Unterstützungsleistung des Westens hat. Denn, wie Sie schon richtig angemerkt haben, die 1 Million Schuss 155 mm, die zugesagt worden sind durch die EU, sind nicht angekommen. Der ukrainische Generalstab hat genau mit dieser Munitionsmenge geplant und auch seine Operationsführung entsprechend ausgerichtet und muss jetzt umdisponieren und wurde im Grunde genommen enttäuscht. Die Frage ist also, wann kommen diese 1,5 Millionen Schuss an? Ich gehe fest davon aus, dass es nicht morgen oder übermorgen ist, sondern dass es ein Prozess ist, der stückchenweise sich über Monate, vielleicht sogar bis ins nächste Jahr hineinzieht. Das heißt, unmittelbare Auswirkungen wird sich das an der Front auf jeden Fall nicht bemerkbar machen.
Okay, das wollte ich Sie nämlich gerade fragen. Also was können diese 1,5 Millionen Schuss, wenn sie dann, wie Sie sagen, dann sozusagen portionsweise eintreffen, was können die für die Ukraine verändern?
Also grundsätzlich ist es natürlich von Vorteil, viel Artilleriemunition an der Front zu haben, vor allem solange die Kriegsführung auf beiden Seiten durch ein relativ statisches Gefechtsbild geprägt ist. Das heißt nicht, dass nicht gekämpft wird, aber es gibt relativ wenige Raumgewinne. Das bedeutet, wir haben unverändert den Abnutzungscharakter im Vordergrund stehen. Das bedeutet, die russischen Streitkräfte haben eine Überlegenheit an Feuerraten, nicht nur Artilleriegeschosse, sondern auch aus der Luft. Das bedeutet, man hat dort eine Feuerüberlegenheit von ungefähr 1:5, 1:6. Und das bedeutet, dass die ukrainischen Streitkräfte extreme Probleme haben, das Gelände, was sie eigentlich verteidigen könnten, zu halten. Abnutzung im militärischen Kontext bedeutet ein kräfteorientierter Ansatz. Das heißt, die Russen greifen nicht primär auf bestimmte Orte und Räume an, sondern sie konzentrieren sich auf Kräftegruppierungen der Ukrainer, die dann durch überlegene Feuerraten zerschlagen werden. Und die logische Konsequenz aus dieser Feuerüberlegenheit ist dann der Raumgewinn, nicht andersrum.
Wir sprechen jetzt die ganze Zeit immer sehr selbstverständlich über Artilleriemunition. Vielleicht holen Sie uns noch einmal kurz ab für alle die, die jetzt da nicht sofort im Bilde sind. Was genau bedeutet diese Munition und was wird damit bekämpft?
Artilleriemunition gehört zur sogenannten Steilfeuerkomponente. Das heißt, im Gegensatz zu beispielsweise Panzermunition richten Sie das Rohr nicht direkt auf ein gegnerisches Gefechtsfahrzeug beispielsweise oder auf eine gegnerische Stellung, sondern Sie bekämpfen diese Stellungen, die Sie erkannt haben, auf größere Distanzen. Ungefähr 30 Kilometer, mit bis zu 30 Kilometern können Sie dort rechnen. Artillerie ist eine Flächenwaffe. Das bedeutet, man kann sie nutzen, um beispielsweise gegen vorbereitete Stellungen vorzugehen. Man kann natürlich auch einzelne Gefechtsfahrzeuge bekämpfen, wenn man die entsprechende Munition hat. Beispielsweise die Suchmunition Artillerie, die auch die Bundeswehr verschießt. Mit dieser kann man Punktziele mit der Artillerie bekämpfen. Die Masse der Munition, die aber von den Russen und auch von den Ukrainern verschossen worden ist, ist HE-Munition, also High Explosive, also eine Sprengbrandmunition, die tatsächlich zur Bekämpfung von Flächenzielen geeignet ist.
Diese Initiative, wo Tschechien jetzt vorangeht, die wird, also für die bekommt Tschechien zum einen international Applaus. Zum ersten Mal wurde darüber aber auch gesprochen, schon auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist das sozusagen klug, wenn solche Deals, solche Beschaffungsmaßnahmen für Munition in breiter Öffentlichkeit diskutiert und besprochen werden? Oder sind das vielleicht doch eher Dinge, die im Verborgenen eher stattfinden müssten?
Ich glaube, das ist den Ukrainern relativ egal, ob das in der Öffentlichkeit besprochen wird oder nicht. Entscheidend ist, ob diese Munition an der Front ankommt. Denn die Ukrainer haben im Moment diese massive Unterlegenheit an Feuerraten. Die Abnutzungsstrategie, das Kalkül der russischen Streitkräfte funktioniert, wenngleich natürlich auch erhebliche Verluste an Personal und Material mit dieser Abnutzungsstrategie auf russischer Seite einhergehen. Aber grundsätzlich kann man in Anbetracht der durchaus zurückhaltenden Unterstützungsleistung des Westens für die Ukraine davon ausgehen, dass sich die Russen derzeit bestätigt fühlen in dem, was sie tun. Und deswegen ist es der Ukraine, glaube ich, relativ egal, wo jetzt diese dringend benötigte Artilleriemunition herkommt. Da geht es nicht darum, die Initiative zurückzuerlangen oder in die Offensive zu gehen, sondern es geht darum, durch eine möglichst dichte Angleichung der Feuerraten sich erstmal der Vernichtung zu entziehen und Durchbrüche zu verhindern. Das ist der Kernpunkt. Und ob das jetzt auf öffentlicher Bühne diskutiert wird oder nicht, ist aus meiner Sicht erstmal zweitrangig.
Okay, Stichwort Munition. Wir bekommen dazu eine Frage bei YouTube, die lautet: Wie sieht die Situation bei speziellen Systemen aus, wie, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, korrigieren Sie mich sonst gerne, Javelin? Ist hier noch genug Munition vorhanden oder wird diese noch von den USA geliefert?
Ja, also Javelin ist ein amerikanisches Produkt. Grundsätzlich redet man davon Manpads, also Waffen, die entweder für Panzerbekämpfung oder zur Flugzeugbekämpfung von einem einzelnen Soldaten oder zwei Soldaten abgefeuert werden können. Gibt es ausreichend Munition, das ist aber nicht das Kernproblem, weil sie mit solchen Manpads nicht die hochfliegenden und in der Regel außerhalb dieser Waffensysteme fliegenden Flugzeuge treffen können. Also dafür brauchen sie operative Flugabwehr, beispielsweise Patriot-Systeme, und einzelne Panzerabwehrhandwaffen oder Fliegerfäuste eignen sich auf taktischer Ebene durchaus, um beispielsweise Hubschrauber oder Panzer zu bekämpfen. Aber das wird die russischen Streitkräfte nicht dazu veranlassen, ihre strategische Luftkampagne, die sie derzeit nicht nur gegen das Militär, sondern auch gegen die Zivilbevölkerung führen, einzustellen.
Bevor es gleich mit Henrik Remmel weitergeht, hört ihr jetzt mein Gespräch mit dem ZDF-Reporter Henna Hebestreit in der Ukraine. Er ist zurzeit in Poltawa, das ist in der Nähe von Kharkiv im Osten der Ukraine. Und auch mit ihm spreche ich über den Munitionsmangel und darüber, wie sehr Kiew unter Druck steht. Er erzählt von russischen Angriffen und von einem Personalwechsel im ukrainischen Sicherheitsrat. In den vergangenen Tagen gab es deutlich verstärkte Angriffe der Russen aus der Luft. Du bist mit deinem Team vor Ort und in der Ukraine unterwegs. Wie habt ihr diese Angriffe erlebt?
Also persönlich haben wir das am Montagmorgen mitbekommen. Da gab es wie üblich Luftalarm, und dann liegt ja oft zwischen Auslösung des Alarms und der möglichen Aktivierung von Luftabwehr oder dergleichen reichlich Zeit. An dem Montag war die Sirene kaum angesprungen, da tat es auch schon zwei derbe Schläge. Da hatten die Russen offenbar von der Krim Hyperschallraketen in Richtung Kiew geschossen. Die haben eine Flugzeit von 4,5 Minuten. Die Ukrainer hatten Glück. Die Luftabwehr war in der Lage, diese beiden Raketen abzufangen. Man möchte sich nicht vorstellen, wenn die mit irgendeinem Ziel mitten in der Stadt eingeschlagen werden. So gab es Kollateralschäden, wie es so schön heißt, am Boden, wo die Trümmer dann runterkamen. Das ist natürlich eine ganz neue Qualität. Das hat uns auch sehr viel Respekt eingeflößt, aber wir kommen und gehen, die Menschen leben hier. Für die ist das eine ganz andere Geschichte. In der Stadt wie Kiew hat man sich sehr lange relativ sicher gefühlt, und auch in den anderen Städten, die weit entfernt liegen von den eigentlichen Kampfzonen. Das kann sich jetzt natürlich ändern. Gerade heute hat sich in Kiew der dortige Sicherheitsrat zusammengesetzt und überlegt, wie man darauf reagieren kann. Denn es gibt ja keine Vorwarnzeiten mehr, wenn die so ein Ding abschießen. Da kann man nicht mehr irgendwie in den Keller laufen, sondern da kann man eigentlich nur hoffen, dass die Luftabwehr funktioniert, sonst kann das ganz böse ausgehen. Im Gespräch sind zum Beispiel die Reduzierung von Menschenansammlungen und dergleichen. Beschlossen ist da meines Wissens noch nichts. Aber und in Kharkiv gestern war das auch eine Lenkwaffe, die wohl von einem Flugzeug abgeschossen wurde. Und da sagte uns der Militärgouverneur von dort auch, das sei eine neue Waffe, die da eingesetzt worden sei. Er sagte das dem Wortsinne nach, Man hat ihn mal an der Charkiwer Bevölkerung ausprobiert, um zu sehen, was passiert. Also der Krieg hier wird auch mit Worten sehr zynisch geführt. Es ist auf jeden Fall so, man fühlt sich hier seitens der Menschen, die hier wohnen, nicht mehr so, wie man sich vielleicht noch vor 3, 4, 5 Wochen gefühlt hat.
Henna, ein Punkt, über den ich gerne noch mit dir sprechen würde. Innerhalb der ukrainischen Führung gab es einen bemerkenswerten Personalwechsel. Und zwar wurde der Chef des Sicherheitsrates ausgetauscht. Was weißt du darüber?
Ja, der Mann, so wurde mir erzählt, Danilov, gilt oder galt schon lange nicht als das Schwergewicht, das es vielleicht für diesen Posten erfordert hätte, soweit ich weiß. Aber geht er jetzt nach Norwegen als Botschafter der Ukraine. Sein Nachfolger, das ist eine interessante Personalie, das ist der Chef des Auslandsgeheimdienstes. Und dessen Nachfolger wiederum wird auch ein Militär. Also Selenskyj setzt jetzt sehr auf die gut informierten Kreise seiner eigenen Militärstrukturen und hofft da auf diesem Wege von bösen Überraschungen gefeit zu sein, die da irgendwo passieren können, rund um Kharkiv, am Himmel über den großen Städten oder auch in anderen Abschnitten der Front. Es gibt aber auch, weil wir es gerade davon hatten und sehr viel über die Luftabwehr gesprochen hatten, eine aus natürlich aus ukrainischer Sicht gute Nachricht, die hier bei vielen Leuten für Furore gesorgt hat. Über der Krim konnten offenbar ukrainische Luftabwehrraketen einen russischen Bomber abschießen. Der wurde getroffen, die beiden Piloten sind ausgestiegen. Das Wrack ist kurz vor der Krim ins Meer gestürzt. Das wird hier natürlich gefeiert. Und auch, dass es gelungen ist, die Hyperschallraketen mit der Luftabwehr abzuschießen, wird allgemein als gute Nachricht angesehen, aber man möchte sich nicht vorstellen, wenn nicht 2, sondern mal 25 von diesen Dingern kommen.
Henna, vielleicht abschließend noch kurz. Thema unseres Streams ist ja vor allem auch der Munitionsmangel in der Ukraine. Du hast da jetzt nochmal sozusagen ja eine neue Form der Bedrohung durch diese starken Luftangriffe beschrieben. Wie wird dieses Thema, wir brauchen mehr Munition, das fordert die ukrainische Führung ja schon lange, wie wird das angesichts dieser Bedrohungslage aktuell jetzt nochmal diskutiert?
Naja, Selenskyj hat das heute gegenüber der NATO nochmal geäußert. Wir brauchen Munition für die Artillerie und wir brauchen Munition für die Luftabwehr. Es soll ja auch in den letzten Tagen 2 Patriot-Systeme zumindest beschädigt worden sein im Osten des Landes, wie wir hören. Offiziell wird das natürlich nicht verkündet. Also da steht man sehr unter Druck. Aber das ist das ewige Mantra, das wir seit Wochen hören. Wir brauchen Munition, sagen die Ukrainer. Wir brauchen Luftabwehr, sagen die Ukrainer. Und wir erleben immer wieder, dass irgendwas geliefert werden soll. Vielleicht schon da ist. Vielleicht erzählt man tatsächlich nicht alles, was unterwegs ist. Das können wir von hier nicht beurteilen. Aber die Situation ist aus ukrainischer Sicht schon sehr angespannt.
Wir wollen jetzt nochmal über die Situation an der Front sprechen und auch eine ja, für Herrn Remmel zu erkennende, möglicherweise zu erkennende russische Strategie. Und wie gesagt, das jetzt nochmal mit Henrik Remmel, dem Militäranalysten vom GIDS. Herr Remmel, ich habe es gerade angesprochen, welche Strategie auch vielleicht jetzt bei diesen verstärkten Luftangriffen, russischen Luftangriffen, die wir gerade sehen, welche Strategie ist da für Sie zu erkennen?
Ich denke, dass die Russen derzeit 3 strategische Linien verfolgen. Das ist einmal die angesprochene Abnutzung. Die Abnutzung bezieht sich vor allem bodengebunden auf die ukrainischen Streitkräfte. Das heißt, man versucht, Streitkräftegruppierungen der Ukraine durch überlegene Feuerraten und ein geringes Operationstempo nachhaltig abzunutzen, sie durch diese Reduzierung ihrer eigenen Kampfkraft in den Stellungen zum Ausweichen zu zwingen und danach diesen Raum einzunehmen. Das ist die erste Linie. Die zweite Linie ist eine Erschöpfungsstrategie. Das heißt, man versucht parallel zu dieser Initiative und den Druck, den die ukrainischen Streitkräfte verspüren, auch Druck auf die Zivilbevölkerung auszuüben. Das haben wir auch schon in den vergangenen Wintermonaten und in den Wintermonaten 2022/23 erlebt und auch in der Schlammperiode erlebt. Das heißt, immer da, wo es für die Russen möglicherweise langsamer nach vorne geht, am Boden, versuchen die Russen, die Bevölkerung, den Willen der Bevölkerung, soweit es geht, zu brechen. Warum funktioniert das jetzt besonders gut? Auch das wurde schon angesprochen. Ist relativ einfach, weil den Ukrainern die Flugabwehrmunition ausgeht. Die Russen merken, sie kommen prozentual, wenn sie die Flugabwehrsysteme mit Drohnen, Marschflugkörpern, Gleitbomben übersättigen, mit mehr Wirkmitteln ins Ziel. Vor allem in den urbanen Ballungsräumen, weil die Ukrainer augenscheinlich nicht mehr genug Munition haben, um alle diese Systeme abzufangen. Sobald das die Russen gemerkt haben, und das ist jetzt schon seit ein paar Wochen der Fall, erhöhen sie natürlich die Quantität ihrer Luftkampagne und verschießen immer mehr Munition. Und das hat zur Folge, dass die Zivilbevölkerung, urbane Infrastrukturen, Energieversorgung getroffen werden und das natürlich die Bevölkerung, so das Kalkül, nachhaltig zermürbt. Und die dritte Linie ist eine Desinformationskampagne. Die Russen sind sehr gut in der hybriden Kriegsführung, also im Cyber- und Informationsraum. Und der richtet sich vor allem gegen den Westen. Also man will zeigen, dass man mit dieser Abnutzungs- und Erschöpfungsstrategie erfolgreich ist und dass es sich nicht lohnt, für den Westen weitere Waffensysteme, Munition, Unterstützungsleistungen in die Ukraine zu bringen, weil der Krieg vermeintlich eh schon verloren wäre. Das sind im Grunde genommen die drei Operationsszenen, auf der sich diese Strategie bezieht.
Herr Remmel, ein Waffensystem, das die Ukraine dringend fordert, das sind die versprochenen F-16 Kampfjets. Russland bereitet sich offenbar darauf vor, dass diese Jets dann jetzt irgendwann geliefert werden. Und zum Einsatz hat er Folgendes gesagt, da können wir einmal reinhören.
Natürlich, wenn Airbases von Drittstaaten benutzt werden, dann werden sie ein legitimes Ziel für uns sein, egal wo sie sich befinden. Die F-16 sind fähig, Nuklearwaffen zu transportieren. Und das müssen wir bei der Organisation unserer Operationen berücksichtigen.
Wie verstehen Sie Herrn Putin, beziehungsweise wie könnten diese F-16 Kampfjets, wenn sie denn tatsächlich irgendwann an die Ukraine geliefert werden, dann auch eingesetzt werden?
Der erste Punkt, den Herr Putin da anbringt, ist natürlich sachlich einfach falsch, weil diese Flugzeuge nicht von Flugplätzen der NATO-Streitkräfte oder aus irgendeinem anderen Flugfeld außerhalb der Ukraine starten werden. Also die ukrainischen Streitkräfte haben mehrere Flugfelder, die benutzen sie quasi in einem Art Sprungsystem, das heißt ein Militärflugzeug, was startet für eine Mission, in der Regel sind es immer starten sie immer paarweise, landen nie auf demselben Flugfeld, wo sie gestartet sind. Deswegen ist es absolut abwegig, da zu unterstellen, dass sich der Westen dort in irgendeiner Art und Weise mit der Zurverfügungstellung von Flugplätzen beteiligen würde. Das passt aber auch sehr gut in die Desinformationskampagne. Also man versucht dieses Narrativ, der Westen beteiligt sich mehr oder weniger aktiv an diesem Krieg in der Ukraine, immer weiter in Richtung einer aktiven Unterstützung zu drängen seitens der Russen. Der zweite Punkt, dass die F-16 in der Lage sind, Nuklearsprengköpfe zu verbringen, das ist richtig, das stimmt, aber die können auch jede Menge anderer Sprengköpfe verbringen, konventioneller Art. Das ist ein Mehrzweckkampfflugzeug, also eignet sich sowohl für den Luftkampf als auch für den Luftbodenkampf. Und auch dort versucht Wladimir Putin natürlich vor allem in Richtung seiner eigenen Bevölkerung dieses Narrativ zu verdichten, der Westen bereite sich auf einen Schlagabtausch bis hin zur nuklearen Eskalation mit Russland vor. Also Russland sieht sich ganz klar, zumindest seitens seiner politischen Führung, im Krieg mit dem Westen, um eben auch diese Ressourcen, die Russland dringend braucht, an Personal, an Material, an Geldmitteln im Inland legitimieren zu können mit diesem Kampf in der Ukraine, der jetzt von einer Spezialoperation augenscheinlich nach Lesart der Russen doch in einen Krieg umgeschlagen ist.
Vielleicht nochmal meine Frage hinterhergeschoben. Also wie könnte die Ukraine denn, wenn sie diese F-16-Kampfjets dann jetzt tatsächlich bekommt, wie könnte sie die am sinnvollsten einsetzen?
Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Zum einen können sie zum Luftkampf eingesetzt werden. Das heißt, die Flieger, die Gleitbomben verbringen, die eine etwas geringere Reichweite haben, könnten durchaus durch die F-16-Kampfflugzeuge bekämpft werden. Das heißt, die Russen müssen damit rechnen, dass sie diesen exzessiven Einsatz an Gleitbomben unmittelbar an der Front, so wie es jetzt geschieht, nicht mehr durchführen können. Wogegen die F-16-Flugzeuge weniger eingesetzt werden können, ist gegen eigene Operationen in das russische besetzte Gebiet oder gar zum Abfangen der strategischen Bomber, die in regelmäßigen Abständen über dem Asowschen Meer die Marschflugkörper abschießen, die dann in den ukrainischen Städten einschlagen. Warum geht das nicht? Weil die Russen zwei Elemente und zwei Dimensionen der Kriegsführung zur Verfügung haben, in denen sie unglaublich stark sind. Das ist einmal die elektronische Kampfführung und das ist einmal die Flugabwehr. Woran liegt das? Die russischen Streitkräfte sind in ihrer Doktrin natürlich naturgemäß auf einen konventionellen Schlagabtausch mit den NATO-Streitkräften ausgerichtet. Aus der Sowjetzeit kommen die Masse ihrer Systeme Und die NATO geht grundsätzlich bei den Operationen von einer Luftüberlegenheit oder gar einer Luftherrschaft aus. Und um diese Fähigkeiten möglichst gering zu halten, haben die russischen Streitkräfte nun mal ein sehr, sehr, sehr ausgeprägtes System an Flugabwehrsystemen verschiedenster Bauarten, verschiedenster Fähigkeiten. Das heißt, um einen wirklichen strategischen Unterschied zu machen, eignen sich diese F-16-Flugzeuge nicht. Aber sie fordern zumindest den unmittelbaren Luftraum an der Front heraus. Und das ist eine gute Sache.
Ich würde gleich gerne mit Ihnen noch einmal auf die Situation an der Front schauen. Vorher noch eine Frage an Sie, die wir von Peter Marschall bekommen haben. Und zwar, kann man den USA die Munition, die der Ukraine gerade fehlt, und die Waffen nicht einfach abkaufen? Warum funktioniert das nicht?
Das ist eine sehr gute Frage, die Sie die EU fragen müssen und die Staatschefs der EU. Also wenn ich mal am Beispiel der Tschechen bleibe, grundsätzlich war der Einkauf von Artilleriemunition auf dem Weltmarkt nicht vorgesehen, weil die Franzosen gesagt haben, das machen wir nicht, wir kaufen nur in der Europäischen Union ein. Das war natürlich ein riesiges Problem und das ist auch der Grund, warum diese Initiative durch Tschechien nicht über die EU läuft, sondern halt über ein bilaterales Abkommen, was in Teilen von der EU finanziert wird. Die Franzosen sind jetzt einsichtig und man ist jetzt auch auf EU-Ebene in der Lage, Munition auf dem Weltmarkt zu kaufen. Die Frage ist, geben die Amerikaner Munition ab? Und hier ist es natürlich schwierig, weil wir eine innenpolitische Situation haben, in der die Zustimmung für die Unterstützung der Ukraine immer weiter sinkt. Und was wir natürlich immer berücksichtigen müssen, ist die strategische Ausrichtung der Vereinigten Staaten. Die schaut spätestens seit 2011, 2012 mit dem sogenannten Pivot to Asia nicht mehr nach Europa, nicht mehr in den Nahen Osten, sondern primär nach China. Das heißt, die USA bevorraten ihre militärischen Ressourcen primär für einen potenziellen Konflikt gegen China. Und das sind zwei mögliche Erklärungsmuster. Entweder die Amerikaner wollen es nicht abgeben oder die EU schafft es einfach nicht, diese Gelder zur Verfügung zu stellen. Aber grundsätzlich wäre das möglich. Also die Amerikaner haben über 2000 Kampfpanzer in ihren Depots stehen, die sie für ihre aktiven Bestände nicht brauchen. Die Möglichkeit besteht.
Schauen wir an die Front, Herr Remmel. Bei Bachmut und Avdiivka, da sehen internationale Beobachter zum Beispiel vom ISW gerade kleine, muss man betonen, russische Geländegewinne. Wie stellt sich die Situation Ihnen an der Front aktuell dar?
Grundsätzlich, ich habe ja erklärt, wie diese Abnutzungsstrategie der Russen funktioniert, empfehle ich nicht, auf die Geländegewinne zu schauen. Die Geländegewinne sind eine logische Konsequenz aus der Abnutzungsstrategie, die sich durch die Zerschlagung der ukrainischen Streitkräfte ergeben, in diesen Räumen. Also wir haben einmal in Kupiansk relativ intensive Gefechtshandlungen, wir haben in Bachmut intensive Gefechtshandlungen und wir haben das gleiche in Avdiivka. Nur weil die Russen keine Raumgewinne erzielen, heißt es nicht, dass die Lage der ukrainischen Streitkräfte in diesen Räumen nicht prekär ist. Also beispielsweise in Avdiivka haben die ukrainischen Streitkräfte drei Verteidigungslinien auf so einer Tiefe von ungefähr 10 bis 11 Kilometern errichtet, nachdem die russischen Streitkräfte Avdiivka eingenommen haben. Ich glaube, gestern oder heute Morgen sind die russischen Streitkräfte durch diese erste Verteidigungslinie durchgebrochen. Das heißt, die Lage ist dort durchaus prekär und je mehr Verluste die Ukrainer erleiden, desto schneller werden dann diese Raumgewinne resultieren, weil es die Ukrainer versäumt haben, stark ausgebaute Verteidigungsstellungen in der Tiefe des Raumes auszubauen, aus denen sie mit einem relativ geringen Munitions- und Kräfteansatz nachhaltig hätten verteidigen können. Das ist jetzt nicht der Fall. Und das führt dazu, dass die ukrainischen Streitkräfte in allen drei Räumen nach und nach Geländeverluste hinnehmen müssen. Warum ist das ein Problem? Weil vor allem im Raum Kupiansk und Avdiivka die Möglichkeit besteht, eine relativ starke natürliche Verteidigungslinie der Ukrainer im Gelände zu überflügeln. Diese Verteidigungslinie läuft, wenn man sich das auf der Karte angucken möchte, ganz grob von Norden nach Süden über Kupiansk, den Oskil-Fluss und dann Kette an urbanen Ballungsräumen, Kleinstädten, die sich von Nord nach Süd ziehen, grob im Raum Sloviansk und Kramatorsk. Okay. Diese Verteidigungslinie eignet sich tatsächlich gut, um zu verteidigen. Da bräuchte man nicht so viel Munition, davon haben die Ukrainer nicht so viel. Dafür bräuchte man nicht so viel Männer und Großgerät, auch davon hat die Ukraine nicht mehr so viel. Wenn es jetzt aber den Russen gelingt, entweder im Raum Avdiivka oder in Kupiansk diese natürlichen Räume zu überflügeln, hätten die Ukrainer in der Tat ein Problem. Und dann könnte es tatsächlich, obwohl es die Russen nicht drauf anlegen, zu diesen raumgreifenden Operationen, zu diesen Kämpfen in die Tiefe kommen.
Aber sehen Sie gerade das Potenzial, dass da, wie auch immer und an welcher Stelle auch immer, gerade wieder mehr Bewegung reinkommt? Oder wird die Situation, wie wir sie gerade erleben, auch erstmal so bleiben?
Ich habe ja angesprochen, dass sich die russischen Streitkräfte durch ein relativ langsames Operationstempo auszeichnen. Was bedeutet das? Die russischen Streitkräfte haben sich in den letzten 2 Jahren nicht dadurch ausgezeichnet, und übrigens die ukrainischen Streitkräfte auch nicht, dass sie Einbrüche in Verteidigungsstellungen des jeweiligen Gegners durch raumgreifende Operationen, also durch einen sogenannten Kampf durch die Tiefe, ausgenutzt hätten. Diese Ausnutzung des Angriffserfolges ist relativ komplex. Warum ist sie komplex? Weil sie zum einen, je tiefer sie in diese gegnerischen Linien vorstoßen, desto mehr offene Flanken generieren sie. Das bedeutet, sie brauchen Kräfte auf der Brigadeebene, im Optimalfall mechanisierte Kräfte, die die Operation der verbundenen Waffen beherrschen. Das heißt, sie müssen in der Lage sein, Feuer und Bewegung in mehreren Dimensionen, also aus der Luft, vor allem dann jetzt noch zu Land, zu koordinieren. Und dazu sind sowohl die ukrainischen Streitkräfte als auch die russischen Streitkräfte nicht mehr in der Lage, weil sie alle diese Verbände im Grunde genommen in den ersten Monaten dieses Krieges verloren haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass an der Front gegenwärtig Reservisten kämpfen. Also der durchschnittliche ukrainische Soldat an der Front ist 40 Jahre alt. Und der hat jetzt nicht unbedingt die allerbeste militärische Ausbildung genossen. Das Gleiche gilt, und das ist die entscheidende Größe, für die militärischen Führer vor Ort, also die Kompaniechefs, die Bataillonskommandeure, die Brigadekommandeure. Sie müssen, um diese raumgreifenden Operationen wirklich effektiv durchführen zu können, eine Führungsüberlegenheit generieren und eine Wirkungsüberlegenheit. Und das ist mit dem derzeitigen Personal- und Materialansatz für beide Seiten sehr, sehr schwer. Und die Russen haben zum Moment auch nicht nötig.
Eine Frage, die wir bekommen haben von Marco Schneider, der fragt Sie, sehen Sie irgendeinen Weg für ein Kriegsende? Das ist natürlich eine sehr große Frage. Lassen Sie mich daran vielleicht noch anknüpfen. Unsere ZDF-Korrespondenten Florian Neuhan und Elmar Thewissen, die haben eine Doku gemacht zum 75. Geburtstag der NATO, der in der kommenden Woche ist. Und dafür haben sie unter anderem auch den deutschen Botschafter bei der NATO getroffen und ihn gefragt, welche Hoffnung er denn auf einen Frieden hat. Und seine Antwort war, er wünscht sich ein Licht am Ende des Tunnels, aber gerade kann er nicht einmal mehr den Tunnel sehen. Wie schätzen Sie das gegenwärtig ein, auch vor dem Hintergrund des Munitionsmangels und der versprochenen, aber noch nicht gelieferten Munition?
Das ist wirklich eine schwierige Frage. Lassen Sie mich mal bei einem kleinen theoretischen Einstieg anfangen. Um einen Krieg zu beenden, brauche ich eine Strategie. Diese Strategie kann ich im Moment bei den westlichen Unterstützerstaaten in einer nötigen Kohärenz nicht erkennen. Was meine ich damit? Strategie besteht aus einem Dreiklang. Das heißt, man muss erstmal in der Lage sein, sich ein strategisches Ziel zu setzen. Dann muss man nach Wegen suchen und diese identifizieren, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann muss ich diese Wege zur Zielerreichung mit den entsprechenden strategischen Ressourcen hinterlegen. Das können diplomatische, militärische oder ökonomische sein, beispielsweise. Und das Problem ist, dass die Ukrainer relativ klar gesagt haben, was sie wollen. Sie wollen die Grenzen von 1991 zurück. Das heißt, einschließlich des Donbass und einschließlich der Krim. Ich habe bis dato leider weder von der NATO noch von der EU ein einheitliches strategisches Ziel gehört, was der Westen mit diesen Unterstützungsleistungen, die er derzeit gibt, wirklich erreichen will. Also welches strategisches Ziel will der Westen mit der Unterstützung der Ukraine erreichen? Und wenn wir dieses Ziel nicht definieren, und ich glaube, es war gestern oder vorgestern, war Frau Babs bei Ihnen, die hat das fantastisch gesagt, deswegen muss ich es nicht nochmal wiederholen. Wir sind strategieunfähig im Westen. Wir müssen ein strategisches Ziel definieren. Und erst danach können wir Wege für die Zielerreichung definieren und dann können wir erst die Ressourcen danach kalkulieren. Was wir im Moment machen ist, wir schieben Ressourcen dort rein, wissen aber nicht, was wir mit denen wollen. Das heißt, sowohl für die Befürworter als auch für die Gegensprecher von diesen Unterstützungsleistungen gibt es im Moment keinen wirklichen Punkt, an dem man anfangen kann zu diskutieren. Also die Befürworter, denen könnte man die Frage stellen, wofür denn diese Waffenlieferung? Und die Leute, die dagegen sind, die könnte man fragen, was passiert denn, wenn wir diese Waffen nicht mehr liefern? Und deswegen erkenne ich im Moment auch kein Ende dieses Krieges, weil wir einfach nicht in der Lage sind, uns mit den Ukrainern in eine kohärente Strategiebildung zu bringen.
Und auch dieses, weil wir den Stream damit heute überschrieben haben, diese 800.000 bis 1,5 Millionen Schuss, wenn ich Ihnen jetzt richtig zugehört habe, selbst wenn die geliefert würden, würden die für die Ukraine auch nicht die Wende bringen?
Nein. Operationsführung und allgemein Militär funktioniert niemals durch ein einzelnes Waffensystem, niemals durch eine einzelne Fähigkeit und niemals durch eine einzelne Munitionsart. Also wir drehen uns hier auch im Diskurs in Deutschland im Kreis. Das fing an mit den Kampfpanzern und den Schützenpanzern, ging weiter bis hin jetzt zum Taurus und dieser Munitionslieferung über Artillerie. Wir müssen verstehen, dass wir den Ukrainern militärische Fähigkeiten geben müssen, um ein strategisches Ziel zu erreichen. Und solange wir nicht in der Lage sind zu sagen, soll die Ukraine gewinnen zu den Grenzen von 1991, sollen wir die Ukraine so unterstützen, dass sie einen Frieden zu ihren Bedingungen erreichen kann, oder sollen wir die Ukraine nur so weit unterstützen, dass Russland nicht gewinnt, können wir diese militärischen Ressourcen nicht hinterlegen. Und 1,5 Millionen Schuss, 155 Millimeter Munition ermöglicht einem vielleicht die Ukraine an der Front für einen gewissen Zeitabschnitt am Leben zu erhalten, aber wird niemals die ukrainischen Streitkräfte in ihrer Gesamtheit in die Lage versetzen, eine Offensive zu starten. Also man kann das ja mal hochrechnen, ist ja relativ einfach. Also die russischen Streitkräfte verschießen im Moment ungefähr 10.000 Schuss Artilleriemunition. Nehmen wir mal an, die Ukrainer sagen, wir wollen diese Abnutzung, dieses Kalkül der Abnutzung mit den Russen mitspielen, dann bräuchte man mindestens eine Parität dieser Feuerraten, also 10.000 Schuss. Dann reden wir in einem Jahr von 3,65 Millionen Schuss, wenn ich jetzt nicht falsch gerechnet habe. Wo sollen diese 3,65 Millionen Schuss denn bitte herkommen? Also wenn es gut läuft, haben wir die 1,5 Millionen in der Ukraine zum Ende dieses Jahres verteilt. Das ist aber noch ganz schön weit weg von den 3,65 Millionen.
Eine klare Einschätzung von Militäranalysten Henrik Rembe von GIDS. Danke für Ihre Zeit und für diese Einschätzung und Informationen heute Abend. Danke. Ja, ihr habt es gehört, die militärische Lage in der Ukraine ist weiter extrem angespannt, weil Russland den ukrainischen Munitionsmangel auch für sich zu nutzen weiß. Wo genau, das zeigen wir euch in unseren Streams auch mit detaillierten Karten. Also schaut gerne mal auf YouTube und in der ZDF heute App rein. Jeden Donnerstag um 19.30 Uhr unser Ukraine-Update mit wechselnden Militärexperten, die ihr selbst befragen könnt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.